Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Ja, Freunde und Freundinnen der gepflegten popkulturellen Unterhaltung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Popcorn Culture. Und was heute auf uns wartet, macht mich ganz besonders froh. Wir sprechen nämlich über eine sehr spannende Geschichte oder ein ganzes Universum, könnte man sagen. Und wir, das sind diesmal meine Wenigkeit, der wunderbare, sagenumworbene Jay. Hallo, yeah. Jay.
Hi.
Und für einmal hat uns Jana verlassen, beziehungsweise Auszeit genommen, weil sie mit der Geschichte nicht allzu viel anfangen kann. Und dafür haben wir einen würdigen Ersatz angefragt, kein geringer als Thorsten Dietz. Hallo Thorsten.
Ja, hallo zusammen.
Schön, dass du mal dabei bist, Thorsten.
Ja.
Yeah. Wir machen heute Boys Club quasi.
Ja. Ja, genau. Also lange ist's her. Ich habe ja in den Anfangszeiten von Popcorn Culture, als ich den Podcast noch ganz alleine verantwortet habe, habe ich mindestens zwei Gespräche mit Thorsten geführt. Wahrscheinlich waren es sogar mehr. Also eins über Westworld kann ich mich erinnern, eins über Stranger Things, eins über Game of Thrones.
Natürlich.
Also mindestens drei haben wir gemacht, genau.
Erinnere mich nicht an die Westworld-Folge, weil ich trauere immer noch, dass die Serie abgesetzt wurde.
Das ist wirklich traurig.
Ja. Das war eine wirklich starke Serie.
Das war ganz großartig. Und dafür werden wir uns heute aber vielleicht sogar mit einer ebenbürtigen Geschichte befassen, die eine jahrzehntelange Entstehung auch hat. Das sind viele Bände drüber geschrieben worden. Ja, Jay, lass doch mal die Katze aus dem Sack. Worüber sprechen wir heute? Und warum findest du, weil du hast ein bisschen drauf gedrängt und gesagt, ja, lass uns doch das mal machen. Warum findest du, es lohnt sich, darüber zu sprechen?
Genau, also wir sprechen über Dune Prophecy. Das ist eine HBO-Serie. Ich glaube, hierzulande läuft sie bei Sky, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist sozusagen eine Fernsehserie, passend zu den beiden Dune-Neuverfilmungen von Denis Villeneuve, die gerade der zweite Teil im letzten Jahr in den Kinos war. Und da wird auch noch ein dritter Teil kommen, ist auch nötig. Und die Filme haben ja für ziemlich viel Furore gesorgt. Ich habe, glaube ich, meine erste Reaktion, als ich den ersten Teil gesehen habe, ich sagte zu Leuten, das war für mich eine religiöse Erfahrung. weil das so eine Bildgewalt hatte und so eine eigenes Erzähltempo. Ich finde, obwohl es ja unglaublich viel Action hat, die Filme, ist er auch echt meditativ. Und diese Bilder, meine Güte, also das ist eine Science-Fiction-Welt, wie wir sie noch nie vorher im Kino gesehen haben. Da muss ich auch Star Wars ganz weit hinten anstellen. Sorry, alle Star Wars-Fans, aber es ist so. Und nun gibt es eben auch noch eine passende Fernsehserie dazu, die nennt sich Dune Prophecy. Und die spielt im gleichen Universum, aber 10.000 Jahre früher. Ich weiß nicht, das wird gleich nach 10 Minuten eingeblendet irgendwie. Da habe ich echt lachen müssen. Irgendwie kommt so eine Einblendung nach einem kleinen Zeitsprung, 30 Jahre nach dem, was wir gerade gesehen haben. Und 10.000 Jahre vor Paul Atreides, der sozusagen die Erfüllung der Prophetie ist, um die es bei Dune Prophecy geht. Also das, was wir jetzt bei Dune Prophecy sehen, ist offensichtlich etwas, was noch sehr lange Zeit dauern wird, bis sich das vollzieht quasi.
Ja. Also man kann dann auch sagen, wenn sich Leute ein bisschen echauffieren, dass die christliche Naherwartung sich nicht erfüllt hat, dass man quasi 2000 Jahre auf den Messias oder auf die Wiederkunft des Herrn gewartet hat und immer noch am Warten ist, muss man sagen, die haben dann noch fünfmal länger gewartet, bis da ihr Messias aufgekreuzt ist.
Aber hallo, ganz genau.
Aber hallo.
Soll ich erst noch mal kurz ein bisschen Inhalt machen oder wollen wir erst mal kurz so erste Eindrücke sammeln. Ich finde eigentlich erste Eindrücke ganz schön, bevor wir nochmal auf die Geschichte ein bisschen gucken. Thorsten, wie findest du die Serie?
Ja, also ich habe auch eine lange Dune-Geschichte, wie das so ist in meinem Alter, ne? Also es gab ja 80er Jahre bereits den erste Verfilmung der Hauptgeschichte von David Lynch, auch frisch verstorben und so. Und also wer das noch nicht gesehen hat, sollte das wirklich mal nachholen. Ne? Da ist Sting himself in einer Hauptrolle zu sehen, Jürgen Prochnow. Also boah, das ist schon scary stuff geworden. So, und Dune, würde ich jetzt mal sagen, ist Star Wars für Anspruchsvolle. Ne? Es ist das viel anspruchsvollere Universum. Es ist viel komplexer, es ist klüger gemacht, es ist viel mehr zusammengerührt. So, und Dune, was man vielleicht wissen muss, ist ja in den 60ern angefangen worden und da hat der Hauptautor viel zu geschrieben, hat da alles mögliche, 6 Bände, Frank Herbert. Dann starb er, ein bisschen zu früh, und dann aber hat sein Sohn und noch jemand dran weitergeschrieben. Und Dune Prophecy ist quasi aus den epigonalen Verlängerung, wo man gemerkt hat, die Kuh hat so lange Milch gegeben. Schade, dass sie tot ist, aber vielleicht kann man noch ein bisschen Wurst draus machen oder irgendwie so. Ne? Also irgendwie kann man das noch strecken. Und man kennt das ja von vielen Dingen auch. Alles, was mal irgendwie funktioniert hat, Star Wars, Herr der Ringe, Game of Thrones. Wenn die Party rüber ist, guckt man, was kann man da noch so an Nachlesefeier machen. So, und der Stoff für Dune Prophecy spielt 10.000 Jahre früher, ist auch 50 Jahre später geschrieben als die Anfänge und ist so diese Prequel-Logik. So, jetzt machen wir nochmal die Atmosphäre und die Welt und das ganze Universum und die Logik und so. Aber gehen 10.000 Jahre davor, da kann man die Hauptgeschichte nicht sehr kaputt machen. Man hat da so eine grundsätzliche Idee. Ich habe mir das angeguckt. Es hat mir auch gefallen. Ich habe mich auch auf jede neue Folge gefreut. Und ein bisschen was Epigonales hat es vielleicht. Also ich habe so gemischte Gefühle mit überwiegender Freude, weil ich einfach die gesamte Welt sehr schätze. Und im Detail werden wir das nochmal sehen, was da funktioniert und vielleicht auch nicht.
Jo. Ja.
Hallo.
Ja, also ich kann mich weitgehend anschließen. Ich habe zwar keine so lange Dune-Geschichte, ich habe tatsächlich erst mich mit Dune befasst, als der erste Film der Neuverfilmung in die Kinos kam. Und es ging mir aber fast so wie Jay, also ob es eine religiöse Erfahrung ist, das weiß ich nicht, aber es war eine, ich bin in einem positiven Sinne erschlagen gewesen von der unfassbaren Ästhetik. Mir ist das erst einmal im Kino so gegangen, und zwar bei Mad Max Fury Road, diese Neuverfilmung, als die da in den orangefarbenen Sandsturm hineinfahren mit diesen verrückten Maschinen. Und da habe ich auch gedacht, meine Fresse, das ist eine, völlig jenseits der Geschichte, ist das eine Ästhetik, das ist einfach unglaublich captivating. Und das ist mir bei Dune auch so gegangen, und ich fand den zweiten Teil den zweiten Teil im Kino sogar noch besser. Der hat mich noch mehr überzeugt und noch mehr in Bann gezogen und war dann sehr gespannt auf die Serie. Und ich würde natürlich sagen, natürlich fällt die Serie irgendwie ab, so diese im Blick auf die Dichte der Erzählung und auf die Wucht der Bilder, da fällt die Serie ab, aber es ist schon eine unglaubliche High-Value-Production, auch die Serie, also was uns in den letzten Jahren überhaupt in der Serienwelt geboten wird, das hat man natürlich vor 20 Jahren im Kino nicht gesehen. Also das ist schon, es ist schon wirklich, es hat auch in der Serie grandiose Szenen, auch wenn ich sagen würde, es wird noch mehr geredet als in den Filmen, und schon in den Filmen wird ja sehr viel gequatscht und so, und ganz viele Konversationen und Intrigen und der mit dieser und die mit dem ist irgendwie am Konspirieren und so, und das ist in der Serie fast noch extensiver, weil man natürlich auch mehr Zeit hat, die Geschichte zu erzählen. Aber insgesamt, ich habe das sehr genossen und finde es auch spannend, jetzt mit euch so quasi in eine Geschichte einzutauchen und auch die Bezüge zu unserer Gegenwart zu ziehen, gerade weil sie so abstrahiert ist, weil sie in einer völlig anderen Welt, in einem auf völlig anderen Planeten, in einer völlig anderen Zeit spielt, und in dieser Abstraktion werden dann Querverweise zu unserem ganz normalen geopolitischen Wahnsinn unserer Tage, werden dann irgendwie umso reizvoller.
Ja, da mache ich mal gerade weiter. Ich muss auch sagen, ich habe ja schon gesagt, dass mich die Filme sehr angesprochen haben. Und das war auch mit ein Grund, warum ich sagte, hey, es gibt eine Serie dazu, die müssen wir machen, weil das natürlich ein Stück weit, also ich meine, da ist ein riesen Hype drum um die Filme. Das ist, waren jetzt wirklich zwei der beeindruckendsten Filme aus den letzten Jahren. Und irgendwie habe ich gedacht, und auch thematisch ist es, finde ich, sehr, sehr spannend. Und es, wie Thorsten sagte, Science Fiction für Anspruchsvolle. Und ich finde, dann hat das irgendwie bei Popcorn Culture auch einen guten Platz. Ich persönlich bin, also ich muss sagen, ich war skeptisch, weil ich dachte, okay, jetzt hast du diese Wahnsinnsbilder auf der Kinoleinwand gesehen. Die können ja nur abschmieren. So, jetzt im Fernsehen. Und ich gebe zu, ja, da wird mehr geredet und es gibt auch mehr Indoor quasi als Outdoor als bei den Filmen. Aber trotzdem, sobald du nach draußen gehst, also die Bilder dieser Science-Fiction-Welt, sorry, wenn ich so überschwänglich bin, aber das haben wir auch im Fernsehen so noch nicht gesehen. Also da kann sich Star Trek und Battlestar Galactica, was ich ja wirklich liebe und auch eine Wahnsinnsästhetik hat, einfach hinten anstellen. Das ist schon ganz, 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 ganz großes Format und fand ich wirklich total beeindruckend, sowas in einer Fernsehserie sehen zu können. Und auch die Geschichte ist natürlich spannend. Sind 6 Folgen, ist also einigermaßen schnell zu gucken. Die Folgen gehen immer so um eine Stunde. Also mein Gutes ist natürlich, im Grunde kennt man Grundstrukturen der Geschichte auch aus Game of Thrones. Ne? Es geht um Machtspiele, um Ränkespiele von verschiedenen Clans und so. Genau, aber das heißt ja nicht, dass es nicht, also es ist nicht eine Kopie. Oder so, ne? Ist ja klar. Okay, sollen wir noch mal kurz ein bisschen den Inhalt zusammentragen?
Was ich an der Geschichte faszinierend finde, ist, dass sie uns ja challenged in unserer Weltsituation. Es beginnt ja mit einem Rückblick so auf eine Zäsur der Menschheitsgeschichte, nämlich die Maschinen sind durchgedreht. KI hat die Welt übernommen. Die Menschheit hatte eine sehr hohe rationale technologische Entwicklung genommen. Die Maschinen haben ganz viel gesteuert. Man war im Grunde in einem Zeitalter der Vernunft angekommen, wo überall alles technisiert war. So, und dann ist das passiert, was wir aus vielen anderen Dystopien kennen. Die Maschinen haben irgendwann die Macht quasi usurpiert. Es gab einen großen Krieg, Menschen gegen Maschinen. So, und dieser große Krieg, den hat die Menschheit gewonnen, um dann aber ein für alle Mal zu sagen, Maschinen sind böse, Maschinen sind gefährlich, KI geht gar nicht, Technologie ist Gift. So, und das ist schon Vergangenheit. Und das ist witzig, da erstmal mit klarzukommen, dass die normalen Dystopien eigentlich schon wieder Vergangenheit sind von Dune Prophecy. Und jetzt sind wir quasi in einer neuen Welt. Diese neue Welt ist aber witzig retro. Wir leben in einer intergalaktischen, feudalen Herrschaftsform. Das, was auf Erden Länder und Monarchien und Systeme sind, sind quasi Planeten. So, es gibt ein Kaiserhaus und es gibt lauter Königtümer. Die Welt ist nicht demokratisch, sie ist nicht rational. Es geht um Macht, um Stärke, um Größe. Und diese Herrschaftshäuser sind miteinander im Krieg, wie man es eben auf Game of Thrones kennt. Das ist der Anfang. So, und dieser Anfang wird dann aber gleich auch mit Konflikten aufgeladen. Und wer jetzt den Hauptstoff kennt, die Harkonnen gegen die Atreiden, das war 10.000 Jahre vorher auch schon alles eine traurige Geschichte. Nämlich ein Atreide hat die Schlüsselrolle gespielt beim Sieg über die Maschinenwelt. So. Und die Harkonnen waren angeblich feige, wird aber gleichzeitig auch so gestreut, vielleicht auch nicht. Die Geschichte wird immer von Siegern geschrieben. Das ist die Ausgangslage in dieser feudalen Welt. Erbfeindschaft, Atreiden, Harkonnen. Und ja, es geht um die Macht. Es geht auch um Unrecht. Es geht um Rache und Vergeltung. Und dann geht's los und wir werden in diese Geschichte reingesogen. Das finde ich eine super Idee. Das finde ich auch wirklich spannend. Und zu gucken, wie geht's denn jetzt postapokalyptisch irgendwie weiter?
Genau. Und wir, so der Hauptstrang der Geschichte ist die Geschichte von Valya Harkonnen, eine Nachfolge derer, die sich quasi rausgehalten haben damals aus diesem und die deswegen jetzt auch geächtet sind und die eintritt in diesen Orden der Gesserit. Die Gesserit, das sind die, die wir quasi auch aus den Filmen schon kennen, dieser Frauenorden von, naja, man könnte sagen, es sind nicht wirklich Wahrsagerinnen, sondern eher Frauen, die den Herrschaftshäusern nebenan gestellt werden und die sich zur Aufgabe gemacht haben, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden zu können. Also die sehr gut Körpersprache reden können, die bestimmte Techniken entwickeln haben, auch manche, wo man denkt, wo kommt das jetzt eigentlich her? Ne, man erinnert sich aus dem Film, ne, die knipsen immer so mit ihren Fingern und dann sind sie ganz konzentriert und können eben wahrnehmen, ob derjenige, der gerade was sagt, lügt oder die Wahrheit spricht. Und Emily Watson, noch nicht als junge Frau, aber dann als spätere ältere Frau, spielt eben die Leiterin dieses Ordens. Und die ganze Geschichte wird im Grunde auch auf zwei Zeitebenen erzählt. Einmal auf der Zeitebene von ihrer Jugend, wo sie in diesen Orden kommt und dann eben auch die Leitung dort übernimmt. Und dann 30 Jahre später, wo es dann um die eigentliche Geschichte geht. Aber beide Geschichten sind miteinander verwoben und das ist auch schön gemacht, finde ich, weil du manchmal auch einen Augenblick brauchst, um rauszufinden, in welchem Zeitstrahl bin ich denn gerade. Aber irgendwann hat man es dann raus. Ne? Dann kann man auch die Gesichter zuordnen und weiß dann, ach, das ist die Junge und jetzt die Ältere und so. Also auch von ihrer, auch von ihren Kolleginnen. Also es ist quasi eine Art Sisterhood, diese Gesserit. Dieser Gesserit-Orden, der ist auch nicht religiös unbedingt, sondern da geht es um, und dieser Orden hat aber eine ganz eigene Agenda. Die wollen nämlich gerne eine von ihren auf den Thron bekommen, um sozusagen die Macht im Universum unter ihre Fittiche zu bekommen. Naja, und dann, viel mehr muss man vielleicht gar nicht mehr sagen, oder? Oder würdet ihr sagen, dass wir noch weiter in die Geschichte gehen sollten, weil dann müssen wir gar nicht viel spoilern. Da ist ja schon zumindest von der Grundthematik eine Menge gesagt, oder?
Ich meine, man kann sicher, aber wer sich für unsere Folge hier interessiert, der hat die Filme gesehen. Insofern weiß man, kennt man den Orden, man kennt die Mutter von Paul Atreides, man kennt diese Figuren, die ja wirklich sehr interessant sind. Es ist so eine Kreuzung aus Klarissenorden und Feminismus. Es sind Frauen, kämpferische Frauen, die bestimmte menschliche Potenziale perfektioniert haben. Potenziale der Intuition, der Einfühlung, der Menschenkenntnis. Sie haben Empathie psychologisch vertieft. Und so kommt so ein bisschen was Übernatürliches rein. Sie haben außergewöhnliche Fähigkeiten, Menschen zu manipulieren, Kontrolle zu übernehmen. Das aber alles auf irgendeiner Psycho-Ebene. Also du brauchst keine starke Transzendenz anzunehmen dafür, dass das quasi religiös funktioniert. Und das finde ich eines der interessantesten Stränge im Dune-Universum. Das ist quasi wie eine Religionsgemeinschaft, wie eine Ordensgemeinschaft. Ja. Irgendwo ist aber auch völlig klar, Religion ist etwas Nützliches. Religion ist kein Endzweck. Religion ist ein Werkzeug. Religiöse Übungen steigern deine Sensibilität, machen dich feinfühlig, intuitiv, empathisch, um der Macht willen. Naja, oder die würden sagen, um der Sicherheit willen. Menschen sagen, wir brauchen Macht, um unsere eigene Sicherheit, unser Überleben zu schützen. Und damit sind wir willkommen in unserer Welt. Die ganzen 10.000 Jahre vor und zurück ändern daran offenbar gar nicht so viel.
Genau. Ja, und es ist eine interessante Ambivalenz, zumindest zu Beginn. unter diesen Bene Gesserit, die in diesem Orden, einerseits kriegt man so den Eindruck, dass versammeln sich Frauen oder werden auch Frauen hingeschickt und hinberufen, die vielleicht sehr zerbrochene Verhältnisse haben oder die dort in diesem Orden eine Art von Zusammenhalt und eine Art von Sinnstiftung und von Lebensordnung finden, die ihnen gut tut. Und es ist auch so der Slogan dort, Sisterhood overall, also die Schwesternschaft steht über allem, also das stellt man der Familie und allen anderen Verpflichtungen, stellt man diese Schwesternschaft voran. Das ist dann das Einzige, was zählt, und die halten da zusammen und trainieren sich zusammen, schärfen ihre Sinne und so weiter. Und das hat ja etwas Aufgeräumtes auch und vielleicht auch etwas Sinnstiftendes, und gleichzeitig, und das verstärkt sich, finde ich, mit dem Verlauf der Serie, wird deutlich, wie unglaublich machthungrig und manipulativ dieser Orden auch agiert und wie sie eigentlich systematisch versuchen, in diesem universalen Imperium ihre eigenen Leute, ihre Schwestern an neuralgischen Punkten, an entscheidender Stelle zu platzieren, um dann Einfluss auf die Mächtigen und Reichen zu nehmen und eigentlich das ganze Imperium zu kontrollieren. Und da kippt dann eigentlich auch dieses, ich sage jetzt mal, dieses Schwesternschaftliche und diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftliche kippt dann auch sehr schnell und wird dann auch, wie man dann merkt im Verlauf der Geschichte, auch gegenüber Schwestern, die nicht sofort auf Linie sind, ganz, ganz grausam und fatal. Da gibt's ja auch innerhalb der Schwesternschaft dann Spannungen und so weiter, aber ich finde, es ist eine unheimliche Story, die schon auch die Abgründe von Religion und spiritueller Gemeinschaft irgendwie auslotet.
Genau. Und vielleicht kann man da noch hinzufügen, ein ganz wichtiges Thema der Serie steckt schon im Titel, Dune Prophecy. Es geht um eine Prophezeiung, die quasi so eine Art Doomsday-Prophezeiung ist, die nun verhindert werden soll, auch dadurch, dass eine Schwester auf den Thron kommt. Und das Spannende, was ich finde, also irgendwo gibt es diese Prophezeiung her, und obwohl Religion jetzt nicht so eine ganz zentrale Rolle spielt, aber es ist klar, die kommt aus irgendeinem transzendenten Raum irgendwie. Und am Anfang wird gesagt, dass man sich entscheiden muss. Orientiert man sich an der Geschichte oder an der Prophetie? History or Prophecy? Und das fand ich ein super Thema, weil das sozusagen natürlich im Grunde das ist, was in unserer Welt, wo wir einen neuen Fundamentalismus an allen Weltenden aufbrechen sehen, und egal in welcher Religion. Und das ist ja genau das Thema. Orientierst du dich an der Prophecy, an der Offenbarung oder an der Geschichte? Also schaust du sozusagen in Gänsefüßchen nach vorne auf das, was dir gesagt wurde, was kommt? Oder deutest du die Welt im Rückblick, indem du versuchst, die Geschichte zu verstehen? Also man könnte auch sagen, religiöse Weltdeutung versus wissenschaftlicher Weltdeutung, menschlicher Weltdeutung. Und das finde ich ganz, ganz spannend umgesetzt, weil auch nie ganz klar ist, wo kommt diese Prophetie eigentlich her und was ist denn das und so weiter. Und man im Verlauf der Serie so ein bisschen auch die Befürchtung kriegt, dass die gerade dabei sind, diese Prophetie zu installieren, obwohl sie verhindern wollen. So, ne? Also ähnlich wie irgendwelche Endzeitpropheten, wo man sich manchmal fragt, ob die nicht mit dem, was sie aus dieser Prophetie schließen und wie sie dann agieren, auch heutzutage nicht eher dazu beitragen, dass dieses Ende kommt, als wenn sie es nicht täten. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja.
Ja, und das ist natürlich menschheitsgeschichtlich ja auch bekannt. Also wenn man diese Bene Gesserit sich anschaut, hat es viele Parallelen, weibliche Parallelen, was so aus der europäischen Geschichte klassisch mit den Jesuiten verbunden wird. Die Jesuiten waren ja auch so eine Art Geheimgesellschaft und so. Sie waren Berater an ganz vielen Königshöfen und sonst wie. Und deren Ziel war ständig, Monarchen, Herzöge, wichtige Positionen mit Leuten zu bestimmen, über die sie Kontrolle haben. Das war jahrhundertelang ein großes Thema. In der Schweiz ist es ja besonders traumatisch. Im 19. Jahrhundert, also man ist ja das liberalste Land von ganz Europa, aber Jesuiten sind verboten. Jesuiten sind Angstgegner, Jesuiten werden komplett verboten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Und man hat tiefe Ängste vor Jesuiten. Karl Gustav Jung hatte traumatische, frühkindliche Ängste vor den Jesuiten und ihren Umtrieben. Das steckt tief drin in der europäischen Geschichte. So ein Geheimorden, der überall an der Macht dran klebt und damit bestimmen will. Hättest du einen Jesuiten gefragt, die würden gesagt haben, ja, aber wir wollen doch die Welt retten. Wir retten sie doch vor Protestanten und Atheisten. Die Welt wird doch zur Hölle werden, wenn Gottlose, die dem Papst und der Katholik Wahrheit nicht untertan sind. Also wir sind doch diejenigen, die für die Rettung der Wahrheit, der Schönheit, der Gerechtigkeit einstehen. Ohne uns würde die Welt ins Chaos sinken. Und diese Ambivalenz des Religiösen ist halt ein Riesending. Und in der Dune-Welt sehen wir es mal in weiblich.
Ja, und die Parallelen zu unserer Zeit und zu den Nachrichten und News unserer Tage drängen sich natürlich schon auf. Ich habe das aber auch schon gedacht beim zweiten Dune-Film, in dem Paul Atreides da zur Macht kommt oder als neue Lichtgestalt dann ins Zentrum rückt.
Als Messias quasi, ne?
Ja, wirklich, also eine Messias-Figur, an die sich auch ganz viele Hoffnungen knüpfen. Das ist einer von uns, der wird uns ins verheißene Land führen quasi. Und dann gibt's ja in dem zweiten Dune-Film auch diese Szene, wo man merkt, wie er irgendwie sich berauscht an seiner eigenen Macht und wie es dann einigen dann doch sehr unheimlich wird, was aus diesem jungen Paul Atreides plötzlich geworden ist oder mit welcher Vehemenz er dann seine Macht verteidigt und in Anspruch nimmt. Und da kommt mir jetzt natürlich spontan schon auch, drängen sich mir Parallelen jetzt auch zu einem Donald Trump natürlich auf, der von vielen Menschen, von vielen auch, würde ich sagen, auch wohlmeinenden Amerikanern, die sich von der bisherigen Politik irgendwie nicht abgeholt oder ernst genommen gefühlt haben, wie sie denken, das ist einer von uns oder der wird für uns streiten und man sich dann die Augen reibt, was dieser Mann dann tut und wie er sich aufführt, wenn er an den Hebeln der Macht ist und dann gibt's aber kein Zurück mehr. Also das kann man schon auch als zeitgeschichtlichen, sag jetzt mal, als vorauseilenden Kommentar zu unserer Zeitgeschichte lesen. Ja.
Ja, und spannend ist, nur ganz kurz, spannend finde ich daran, also jetzt auf die Filme bezogen, das gleiche Thema hast du im Grunde auch in der Fernsehserie. Du hast hier jemand, der wiederum eine Prophezeiung hat, ne, nämlich der Messias zu sein und der ist ja eigentlich eine Lichtgestalt. Also schon einer im ersten Teil, wir identifizieren mit uns, sein Haus ist verfolgt und er flieht und so. Wirklich eine positive Figur. Jemand, wo man sagt, wow, ja, der wird's richten. Und dann im zweiten Teil wird dann ja, also Kinofilm meine ich, wird dann ja stärker diese Prophetie-Seite und die religiöse Seite betont, dass irgendwelche fundamentalistischen Gruppen ihn irgendwie groß machen wollen, andere aber nicht und so weiter und so fort. Und er lässt sich darin so treiben und du hast so einen Moment von, wo er auch an dem Ganzen zweifelt und irgendwann kippt es quasi aus unserer Zuschauerperspektive und er sagt, okay, jetzt muss ich die Prophetie erfüllen, jetzt ergreife ich die Macht, aber jetzt auch mit einer Brutalität, die ihresgleichen sucht. Und das finde ich ganz spannend, weil ähnlich hast du das auch in der Fernsehserie, nicht ganz so riesig, aber trotzdem ähnlich. So die Frage, wann wird ein Held zum Schlechter? Ne? Wann wird jemand der, also wann wird Mose zum Jakobiner? Wisst ihr, was ich meine? Jemand, der dich aus der Sklaverei führt, wann richtet sich dessen Hand plötzlich und wird zur blutigen Hand? Was sind das für Mechanismen? Und wie gesagt, im ersten Teil haben wir dem also blind vertraut. Und im zweiten Teil wird deutlich, huch, das war vielleicht ein bisschen vorschnell. So, also das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, weil es ja uns immer die Frage stellt, welcher Lichtgestalt glaube ich? Wer ist eine Lichtgestalt oder irgendwann vielleicht nicht mehr?
Ja, und wenn man die Bücher weiterliest, nicht? Also das sind immer kleine Schritte vom Weltretter zum Weltvernichter. So, ja. Man sollte immer Angst haben vor Leuten, die die Welt retten wollen. Sie werden es in der Regel ganz furchtbar treiben. So, oder gibt's vielleicht doch eine Macht, die ihre Macht selbst durchstreichen kann um anderer Willen? So, Inhalt nicht spoilern, aber wer die Bücher von Frank Herbert so ein bisschen so in die Richtung geht. Die Stärke der Serie finde ich, dass sie das im Grunde erstmal auf eine viel kleinere Nummer runterbricht. Also nicht sofort Messias der Welt, sondern bei den Bene Gesserit. So, und da würde ich von Anfang an sagen, es ist eine Schwesternschaft. Wir lernen da viele Figuren kennen, mehr als ich mir Namen merken kann. Also so ein bisschen viel, wenn man das so nachliest. Und ja, es sind Menschen, die haben teils eine traumatische Geschichte hinter sich.
Kurz fragen? Du hast damit Schwierigkeiten. Du bist doch der Herr der Ringe-Nerd und der du. Also viele Namen dürften für dich doch kein Problem sein. Du hast doch sogar auch die Bibel gelesen.
Ah ja, stimmt. Aber ich habe sie oft gelesen, ehrlich gesagt. Da kommt man auch klar mit vielen Namen. So gesehen, das ist bei Dune Prophecy, also die harte Wahrheit ist, wer nicht bereit ist, es zweimal zu gucken oder den Wikipedia-Artikel oft zu lesen, ist im Grunde verkauft. Die sehen ja auch teils ähnlich aus. Nein, man muss sich drauf einstellen. Ich finde die Vielfalt dieser Figuren schon auch bereichern. Es sind ein paar zu viele. Oder die Zeit ist so kurz. Man wird nicht mit allen vertraut. Ich würde aber am Ende sagen, es ist eine Versuchungsgeschichte dieses Ordens, der irgendwie der Menschheit guttun will. Die wollen die Weltvernichtung verhindern. Sie wollen die Welt retten. Und sie sind bereit, um des höheren Guts willen Dinge zu tun, die man nicht tun soll. Und das ist von Anfang an klar. Mutter Rakela, die Führerin am Anfang, so als die Wahl ja noch ein junges Mädchen ist, die ist ja bereit, die Grenze zu überschreiten, zum Beispiel dieses Technologieverbot, weil sie sagt, ja, wir müssen aber die Welt retten, wir müssen die Menschheit retten, wir müssen es einfach tun. So, und Valya ist auch bereit, über die Grenzen des Erlaubten zu gehen, um des größeren Guts willen. Man merkt auch schnell, so, das ist vielleicht ein Problem. Früh in der ersten Folge fällt schon das Wort, ich bin offenbar auf der falschen Seite der Geschichte gelandet. So, also sie merkt's auch, die Valya. Aber jetzt ist man da und es muss weitergehen. Und dann wird die Welt eben weiter zu Tode gerettet. Ne? Wir wissen es noch nicht, wie schlimm es wird, aber man ahnt, die Folgen sind schwierig.
Ja, und die Verquickung, die ständige Verquickung mit religiösen oder spirituellen Momenten finde ich an der Stelle sehr interessant und holt uns ja zeitgeschichtlich auch wieder ein. Ich finde das doch auch faszinierend und unheimlich zugleich, wie nach Jahrzehnten, in denen man die Säkularisierung ausgerufen hat und den Rückgang von Religion und Spiritualität diagnostiziert und so, wie dann plötzlich in politisierter Weise Religion wieder eine große Rolle spielt oder wie die Politik sich auch religiöse Restbestände und Glaubensversatzstücke dann zu eigen macht. Also nicht nur bei Trump, dem ich jetzt einfach mal eine unglaublich opportunistische Haltung zu Religion unterstellen würde. Der hat ja jetzt wirklich nie irgendwelche religiösen Regungen gezeigt, bis er gemerkt hat, dass er mit den Evangelikalen seinen Siegeszug fortsetzen kann. Aber man sieht das ja auch bei Putin, der sich dann mit Kirill verbündet oder der quasi dann den Rückhalt der traditionellen Religion irgendwie sich politisch zugunsten zu eigen macht. Also ich finde, da wird jetzt in dieser Dune-Geschichte und gerade in der Serie, in der es ja wirklich ganz entscheidend um diese Bene Gesserit und ihren Handel mit Prophetie, könnte man auch sagen, geht, da werden Motive aufgedeckt und auch, ich sag mal, auch Einsichten ermöglicht, die in unserer Zeit vielleicht dringend nötig wären. So eine größere Selbstkritik oder eine größere Vorsicht, sogar vielleicht ein Misstrauen gegenüber einer Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke oder gegenüber einer allzu unmittelbaren Verbindung zwischen religiösen Geltungsansprüchen und politischen Programmen. Das könnte man jetzt, muss man nicht nur auf fundamentalistische Christen und ihre konservativ-kulturkämpferische Agenda anwenden. Das kann man durchaus auch in andere Richtungen wenden. Hier ein bisschen mehr Vorsicht und Selbstkritik walten zu lassen. Ich glaube, das könnte man vielleicht am Negativbeispiel der Bene Gesserit auch lernen.
Wie seht ihr das denn? Weil, ehrlich gesagt, also ich finde auch, die Serie greift hier ein hochaktuelles Thema auf. Wie gesagt, also ich meine, wir haben alle den amerikanischen Wahlkampf verfolgt und jetzt die ersten Wochen von Mr. Trump auf dem Thron, wollte ich gerade sagen, im Weißen Haus. Ich frage mich, wo kommt das denn eigentlich plötzlich her? Und jetzt auch nicht nur auf die evangelikale Welt. Ich meine, wir können das ja auch in den Nahen Osten ausziehen, ne? Also Religion hat plötzlich Konjunktur und interessanterweise eher die radikale Religion, die Religion, die sozusagen gut und böse scharf zu trennen versucht, sage ich mal, positiv ausgedrückt sogar. Also so eine Art Kulturreligiosität interessiert keine Sau mehr. Und eigentlich hatten wir ja so in den 70er, 80er, 90er Jahren gedacht, okay, das Thema Religion ist durch. Ich glaube auch zum Beispiel die evangelische Kirche, die zählen gerade aus, wer der Letzte ist, der das Licht ausmachen darf, so. Aber diese andere Form von Religion, die irgendwie anfällig zu sein scheint für Machtfantasien, die hat plötzlich eine riesen Konjunktur irgendwie. Wie Thorsten, du weißt doch sowas. Wie erklärst du das?
Na, und ich würde es jetzt umdrehen und sagen, also das ist ja das Selbstverständliche, ne? Religion ist seit Menschheitsgeschichte geschrieben wird, etwas Imperiales. Es war immer ein Herrschaftsmittel bei den Assyriern, bei den Babyloniern, bei den Ägyptern, bei den Griechen, bei den Römern. Es war immer ein Herrschaftsinstrument. Die jüdischen Propheten, Jesus, das sind Ausnahmegestalten. Diese Machtkritik, Herrschaftskritik, so die Christentumsgeschichte hatte darin ein ziemliches Potenzial, dass sie hier und da angedeutet hat, ein Großteil der Christentumsgeschichte, ist, dass man die Rolle der imperialen Religion neu füllt. So, und es waren immer neben jedem Imperator, neben jedem Kolonialunternehmen oder Diktator, da war ein religiöser Apparat, der das überhöht hat. Kyrill, Patriarch Kyrill in Russland, ist nichts Besonderes. Es ist der alte Scheiß korrupter, bösartiger Religion, die den Mächtigen nachspricht, weil sie davon auch gut profitiert. Die Ausnahme sind Formen der Religion, die tatsächlich sich orientiert an universalen Werten, an Gerechtigkeit für alle, Rücksicht auf die Schwachen. So diese Spur, das ist die Ausnahme, menschheitsgeschichtlich betrachtet. Ich persönlich würde so sehen, dass es ein biblischer Impuls ist, der bei Jesus, der bei Paulus, der in der Geschichte hier und da so und tatsächlich auch in den Kirchen, die sich irgendwann auch entschieden haben für eine aufgeklärte Moralität, die universale Werte annimmt, wo nicht die Macht des Stärkeren befördert wird, sondern der Schutz der Schwachen. Es ist eine schöne Ausnahme. Ich halte es für den großen Querschläger der Menschheitsgeschichte und würde gerne dafür sorgen, dass das noch ein bisschen länger läuft. Das, was wir ansonsten sehen, Evangelikale im Weißen Haus, Patriarch Kyrill in Moskau, der normale Mist, von dem die Menschheitsgeschichte leider voll ist. Ist auch nicht kompliziert. Es geht um Macht, es geht um Ansehen, es geht um den Rausch, Einfluss zu haben. Und es geht um egoistische Schübe, die ins Kollektive verlängert werden. Imperialismus, Nationalismus, ist ja jetzt alles nichts Besonderes, was wir unter Trump sehen, nur eben mit anderen technologischen Fähigkeiten ganze Medienwelten dafür in Anschlag zu bringen. Das ist neu, der Rest ist altbekannt und nicht sehr spannend, ehrlich gesagt.
Bisschen ernüchternd. Ja, aber halt, Ja, es ist, genau, also ich, das kann da durchaus mit einig gehen. Ich glaube, der Normalfall oder die Rückfallposition von Religion ist wahrscheinlich tatsächlich liegt in einer Machtförmigkeit und in einer politischen Instrumentalisierung. Es ist halt, ich finde, es tut besonders weh, wenn es im Namen einer Religion oder eines Glaubens geschieht, die man selber als ausgesprochen machtkritisch und als eben demütig und liebesförmig und nicht machtförmig angenommen hat. Weißt du, das tut dann besonders weh, wenn sogar Leute, die für sich in Anspruch nehmen, sich durch ganz besondere Jesusnähe und Jesusliebe auszuzeichnen, dann sich derart machtpolitisch gerieren. Irgendwie, it hits closer to home, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
Das tut mir dann irgendwie...
Aber Thorsten, darf ich kurz... Ja. Einhaken?
Ja, klar.
Haben da nicht die Marxisten der 70er Jahre oder die Dawkins und Sam Harrises der 90er und 2000er Jahre, haben die da nicht recht? Also quasi, dass man eigentlich Religion abschaffen sollte, weil die am langen Ende dann doch wieder den Machtapparat stärkt, von ein paar Ausnahmen abgesehen, bla bla bla. Also, wenn ich dich da so reden höre, denke ich, ja, stimmt. Eigentlich, geschichtlich gesehen, History, ja, ist das so? Warum sollte man, also, ne, mich frustriert das immer und dann denke ich, hätten bloß die Atheisten gewonnen.
Ja, und ich lese im Moment sehr antizyklisch. Ich habe mich die letzten Wochen viel beschäftigt mit Lenin und Stalin und der Geschichte des russischen Kommunismus und so, weil man könnte jetzt sagen, das ist ja komplett vorbei. Nee, ich finde es irgendwie aktuell, weil da hast du ja eine weltanschauliche Macht, die sagt, wir sind vernünftig, wir sind für soziale Gerechtigkeit, wir sind für das universal Gute und Religion waren immer schädlich. Wir haben jetzt eine wissenschaftliche Weltanschauung und keine Religion. Und es dauert ja keine Sekunden, bis das Ganze religionsförmig wird. Dieser Kult mit Lenin schon, mit Stalin, er wird ultra religionsförmig und es greift das ganze grauenhafte Regime, dass du mit hehren hohen Zielen der Gerechtigkeit und der Gleichheit Massenmord rechtfertigen kannst. Es funktioniert sogar noch fast schlimmer als bei den imperialistischen Feinden, die man hatte. So, und das zeigt, einfach zu sagen, die Religion ist das Problem, wir löschen das jetzt mal aus, dann sind wir Menschen eigentlich alle ganz prima Tierchen oder so. Nee, das haut auch nicht drin. Ja, das Problem ist schon ein bisschen größer. Religion ist in ihren klassischen Formen korrumpierbar. Es ist aber auch möglich, allerlei politischen Idealismus religiös aufzuladen. Und da finde ich Dune sehr klug. Also auch die Hauptgeschichte mit Paul Atreides finde ich sehr klug. Weil sie lässt ja in der Schwebe, es ist politisch, religiös, es ist eigentlich ein bisschen mehr Politik als Religion, es kriegt aber religiöse Züge. Und das ist es, was wir mit Mao Zedong erlebt haben, wir haben es mit Lenin erlebt, wir haben es mit Kim Jong-il erlebt, wir haben es mit Che Guevara gelebt, wir haben es auf allen Kontinenten haben wir es gesehen. Und Leute, die sagen, Religion ist das Problem, sind entweder sehr dumm und unbelesen oder selbst schon ziemlich böse auf ihren eigenen Ausrottungsfeldzügen. Religion ist aber auch nicht die Lösung. Religion, die sich für die Lösung hält, ist immer ein schlimmes Problem, weil zur Religionsgeschichte und zur Christentumsgeschichte sollte das Wissen um die eigene Versuchlichkeit gehören. Also Religion, die nicht zum Modus der Selbstkritik in der Lage ist, wie die Geschichte Israels, wie das frühe Neue Testament. Nee, geht alles gar nicht, ne? Und da ist Dune wirklich sehr, sehr aktuell, finde ich.
Ja, also sehr spannend. Es gäbe noch eine ganze Reihe von Themen, die wir gar nicht anschneiden konnten. Es gibt ja auch eine gewisse, also es gibt auch Parallelen in der Dune-Geschichte zum Beispiel mit dem ganzen Spice, mit dieser Droge eigentlich, die da eben auf Dune, auf dem Wüstenplanet gewonnen wird. Die kommt zumindest vor in der Serie und spielt dann eine entscheidendere Rolle noch in den Filmen. Da könnte man natürlich vieles anschließen, die ganze Frage nach Rohstoffen, nach auch der Ausnutzung der Schöpfung oder der Rohstoffe und so weiter. Witzigerweise, Spice hat auch eine religiöse Funktion bei den Fremen, also das wird vermischt quasi mit spirituellen Kulten und so. Also da könnt, da, das hat jetzt keinen Platz mehr. Ich hätte vielleicht gerne noch euch kurz gefragt, ja, gibt es denn, wir, um jetzt mal zum Hauptthema der Serie auch zurückzukommen, Thema Prophecy, Dune Prophecy, gibt es denn einen gesunden Umgang mit Prophetie? Oder ist das quasi immer, also dass die Gefahr besteht, dass Prophetie, dass irgendwelche Zukunftshoffnungen oder Weissagungen zur Manipulation missbraucht werden, dass diese Gefahr besteht, ist völlig unbestritten. Aber gibt es irgendeine positive Art der, auch im Christentum mit Prophetie, ich meine jetzt weniger Weissagung, weißt du, morgen wird das und das passieren, aber eine Prophetie im Sinne der, auch der endzeitlichen Zukunftshoffnung. Gibt es eine Möglichkeit, das zu leben, ohne in diese Fallen zu treten und am Schluss irgendwie mit der Offenbarung irgendwelche, eben wie das jetzt auch in den USA passiert mit Offenbarungstexten oder Prophezeiungen aus dem Daniel-Buch, irgendwelche geopolitischen Veränderungen gut zu heißen oder so?
Ich würde ja immer sagen, dieser Gegenpol, der hier aufgemacht wird aus Prophecy und History, also quasi aus einer Orientierung an religiösen Texten, an Ideen, die dich ja inspirieren wollen, in eine bestimmte Richtung zu gehen und zu glauben und die Welt zu verändern. Wenn man das in den Gegensatz stellt zur Geschichte, also nur entweder oder hat, dann vermute ich, wird's gefährlich. Ich würde sagen beides. Wenn man beides im Auge hat, ne, dann kann man sich aus der Anderswelt, sagen wir es mal positiv, inspirieren lassen, ne, wenn du diese Prophezeiungen im Jesaja-Buch nimmst oder so, wo ja gerade das Schwache erhoben wird, also quasi eine Ausrichtung auf deinen Nächsten da ist, die dich locken will in ein Leben, wo es möglichst kein Machtgefälle gibt. Und dazu man auch History ernst nimmt und sagt, okay, das ging schon ganz schön oft schief. Was ist denn da schief gegangen? Und bin ich hier in meiner Euphorie unter Umständen gerade anfällig, genau das zu tun, was man in der Geschichte religiöse Menschen immer wieder hat tun sehen? Also ich würde sagen, wenn man beide Dinge in einer Hand hält, dann könnte ich mir vorstellen, dass das gesünder ist, als nur auf eins der beiden zu setzen. Weil unter Umständen, wenn du nur auf History setzt, ja, dann kannst du analysieren und sagen, lalalala, aber du brauchst ja auch irgendwoher eine Inspiration, die dir vielleicht Gedanken gibt, auf die du selbst sonst nicht kommst. Und das will im besten Sinne ja religiöse Offenbarung, prophetische Texte, ne, die will dich locken.
Ja. Also bei Dune Prophecy, wenn man da nochmal Maß nimmt, viel kriegt man nicht geboten, was einen positiv inspiriert. Ich halt's auch ein bisschen für eine Schwäche der Serie, dass sie so gar keinen Sympathieträger oder Trägerin ausbildet. Ne? Also ich würde sagen, da können alle sterben, in meinen Augen blieben trocken, können alle verbrennen, würde ich sagen. Ja, verdient irgendwie. Und das ist ja ein Unterschied zu Game of Thrones, da wachsen die ja Leute ans Herz und wenn sie leiden oder sterben, haut's richtig rein. Und das ist in vielen Dingen, wo man voll reinklickt, echt der Fall. Bei Dune Prophecy, eine Figur, dass wir sie genannt haben, Desmond Hart. Es lohnt, den von Anfang an gut im Auge zu behalten. Ich werde natürlich nicht spoilern, es wäre ein Verbrechen. Aber also das ist dieser Typ, den man auch aus Vikings kennt. Ne? Der hat auch eine Aura. Das ist schon ein echter Gewinn. Also ich gucke ihm auch gern zu. Du merkst aber auch, es sind Leute, die sind irgendwie auf dem Rachefeldzug. Und alle in der Serie haben irgendwie was gelitten. Und sind getrieben von einem, das passiert mir nie wieder. Ich werde stark, ich werde hart, ich werde mächtig, ich werde und Rache, Vergeltung. Und ich glaube, man kann aus dieser Serie das Gute fast nur als negativ gewinnen, wenn wir es jetzt mit biblischer Prophetie vergleichen. Was ist denn das Gute? Es ist die Fähigkeit, Geschichte nicht zu betrachten aus einem Geist der Rache, nicht aus einem Geist der Vergeltung, sondern dass du auch im Leiden, auch im Untergang, auch im Exil Gottes Führung erkennst und annimmst und nicht weiter treibst, wir müssen unsere Feinde jetzt umso schlimmer auslöschen und quälen und foltern und so, sondern nimm's einfach mal, nimm das Leiden nicht als Anstoß für noch größeren Hass, sondern komme in einen anderen Modus, der auch Neuanfang, Vergebung, innere Heilung, so etwas mitbringt. Was man aus der Prophetie, glaube ich, auch lernen kann, ist, aus Geschichte kann man lernen, das menschheitsgeschichtlich so Besondere an Jesaja-Buch, Jeremia-Buch, und das sind ja Autorenkollektive, so wie man irgendwie wissen kann, ist ja diese Verarbeitung von wirklicher Geschichte, also dass wirkliche Geschichte nicht immer schon verkleistert wird durch einen großen Mythos, wo am Ende erlösende Gewalt und heldenhafte Energie die Welt zu einem Paradies macht, sondern versuch aus der wirklichen Geschichte zu lernen, aus dem Sturz der Bösewichter, und lerne darin eine Haltung, die sich für Gerechtigkeit, für die Schwachen, für Ausgleich, auch für Heilung und Vergebung einsetzt. All das haben wir noch nicht so viel gesehen in Dune Prophecy, kommen ja noch weitere Staffeln, gucken wir mal. Aber das wirkliche Potenzial des Prophetischen ist bis jetzt jenseits dieser Serie.
Ja, sehr schön. Thorsten, ich fand das eigentlich schon eine gute Zielgerade. Wollen wir noch kurz so unsere Empfehlung abgeben, für wen die Serie absolut unentbehrlich wäre, wer sich das unbedingt mal gönnen sollte und vielleicht auch, wer das jetzt nicht unbedingt, wer seine Zeit nicht unbedingt damit zubringen möchte?
Ja, also ich fange mal an. Also natürlich, Science-Fiction-Fans ist ein Muss. Da geht kein Weg dran vorbei, finde ich. Wenn du Affinitäten zu Geschichten in der Zukunft hast, musst du Dune gucken. Genauso finde ich Menschen, die sich eben über das, was wir jetzt hier auch die ganze Zeit gesprochen haben, ne, was bedeutet, was könnte eine positive religiöse Ausrichtung sein, auch wenn man, Thorsten hat vollkommen recht, wir hier bisher nur die Negativfolie präsentiert bekommen haben. Aber trotzdem, ich finde, auch davon kann man ja viel lernen. Und Menschen, die sich überhaupt um Machtstrukturen Gedanken machen oder wie Dinge kippen, vom glorreichen Erlöser zum Jakobiner, so, ne? Also das sind alles Sachen, wo ich sage, da hat Dune einiges zu bieten. Und als allerletztes natürlich einfach Leute, die eine gute Unterhaltung suchen und dazu Bilder sehen wollen, die sie normalerweise im Fernsehen selten in so einer Intensität geboten kriegen.
Ja, sehr schön. Thorsten, gibt's noch was hinzuzufügen?
Also es ist das Übliche, ne? Man sollte Blut sehen können, man sollte ertragen können, dass Kinder gequält werden. Wenn man das gar nicht ertragen kann, Finger weg von der Serie. Man könnte ein bisschen Lust brauchen für politische Religion oder religiöse Politik, darüber nachzudenken. Nein, dann ist es spannend, es ist gut geschauspielert, es ist ein gutes Gefüge. Man kann hoffen, dass es auch noch wächst, denn es wird ja ein Universum, also es ist viel Stoff da von Frank Herbert und seinem Sohn auch. Das könnte uns noch 10, 20 Jahre lang begleiten. Wer relativ früh mit dabei gewesen sein will, sollte auch reinspringen. Es ist eine Welt, die ist lehrreich und visionär bis heute. Also ja, nur Mut, ne?
Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, so viel kann ich dem nicht hinzufügen. Ich würde höchstens noch sagen, wer sich von den beiden Filmen im Kino so richtig hat in Bann ziehen lassen, hat eigentlich schon Anlass genug, einfach mal in die Vorgeschichte einzutauchen, die dann doch für ein TV-Format nicht so weit abfällt, wie man es sonst vielleicht gewöhnt ist. Also sehr, sehr gut produziert und spannende Geschichte. Und wenigstens in kurzen Sequenzen gibt's auch ein paar Sandwürmer zu sehen. Genau. Also das sind ja immer meine Highlights. Genau. Ja, ihr Lieben, das war unser Gespräch zu Dune Prophecy, zu dieser HBO-Serie bei uns auf Sky zu sehen, die eben die Vorgeschichte der beiden monumentalen Dune-Kinofilme erzählt und der Dune-Saga. Herzliche Einladung, da reinzugucken, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Thorsten, ich danke dir ganz herzlich für dein Gastspiel, genau, in unserem Podcast.
Schön, dass du da warst.
Gerne.
Es war uns eine Freude. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, alle miteinander. RevLab.